Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 17. März einführen. Auf dem Programm steht das Oratorium Die Schöpfung von Joseph Haydn. Auf Einladung der Dresdner Philharmonie singt der Thomanerchor Leipzig. Es spielt das Gewandhausorchester. Die Leitung hat Thomaskantor Andreas Reitze. Die Solisten sind Samantha Gaul, Sopran, Kieran Kerl, Tenor und Dominik Wörner, Bass. Das Oratorium Die Schöpfung galt immer als Joseph Haydns größtes Werk. In diesem Falle hängt das durchaus damit zusammen, dass einfach auch das Thema dieses Oratoriums so ungefähr das größte war, was man sich überhaupt vorstellen kann. Die Schöpfung, das ist nun ein allumfassendes Thema. Es geht ja auch wirklich um die Schöpfung aller Dinge nach dem biblischen Bericht. Haydn hatte ein langes, arbeitsreiches Leben hinter sich, als er dieses Oratorium in Angriff nahm, und vor allen Dingen hatte er in diesem langen Leben sehr viele Erfahrungen gesammelt, nicht nur musikalischer Art. Die hat er wahrscheinlich auch gebraucht, um überhaupt dieses Thema angehen zu können. Ich denke, das ist nichts für einen jungen Komponisten. Da muss man schon sehr reif sein und sehr viel Erfahrung haben. Haydn war sich dann auch seiner Verantwortung voll bewusst. Er ist das Thema mit sehr großem Ernst angegangen. Er gilt ja allgemein als ein sehr frommer Mensch, wobei man sagen kann, dass in seinem Fall die Frömmigkeit den Humor eben auch nicht ausschloss. Und wahrscheinlich hat man doch auch ein bisschen Humor gebraucht, um überhaupt dieses Thema angehen zu können, um nicht erschlagen zu werden von der Größe, von der Monumentalität dieses einzigartigen Themas. Haydn hat sein Oratorium angelegt nach dem Vorbild der Oratorien von Georg Friedrich Händel. Das waren damals die Oratorien, die allgemein als die größten und vorbildlichsten galten. Andererseits hat Haydn durchaus auch noch etwas hinzufügen können, nämlich eine grandiose Orchesterbehandlung. Gegenüber dem Orchestersatz von Händel ist Haydns Orchesterbehandlung sehr viel fortschrittlicher. Wenn man so will, er benutzt eine größere Anzahl verschiedener Instrumente. Die Instrumente werden sehr viel selbstständiger eingesetzt. Es ist nicht nur die etwas schematische Instrumentation des Barock, die die Instrumente vor allen Dingen in Gruppen einteilt, sondern es kommen alle möglichen Arten von Mischungen vor. Hier war Haydn ganz unerschöpflich ideenreich, wie er also die verschiedenen Blasinstrumente zum Beispiel mit den Streichern kombiniert, wie er dann Blechbläser und Holzbläser zusammenfügt und die Holzbläser unter sich dann einmal kontrastierend benutzt und dann auch wieder zusammenspielen lässt. Das ist wirklich alles ganz fein und ganz großartig gemacht. Es gibt in dem Oratorium drei Haupt-Solopartien für einen Sopran, für einen Tenor und für einen Bass. Das sind zunächst mal die drei Erzengel: Gabriel Sopran, Uriel Tenor, Raphael Bass. Es ist natürlich schon eine wunderbare Sache, auch für einen Komponisten, wenn er sich vorstellt, dass sein Werk sozusagen überwiegend von Engeln gesungen wird. Es gibt natürlich auch einen großen Chor, der sehr viel zu sagen hat. Der kommt in der Regel an den Schlusspunkten, wenn Gott wieder ein Tagewerk vollbracht hat. Dann kommt ein allgemeines Lob und das wird dem Chor überlassen. Ansonsten werden die drei Solostimmen auf ganz verschiedene Art kombiniert. Es gibt Soli, es gibt Terzette, es gibt wunderschöne Arien, aber auch ganz einfache, liedhafte Stücke. Im letzten Teil des Oratoriums, da treten dann Adam und Eva auf. Die singen etwas anders, das sind schließlich keine Engel, aber man muss sagen, dass das Weltbild dieses Oratoriums doch sehr optimistisch ist. Der Sündenfall kommt gar nicht vor, man bekommt Adam und Eva nur vorgeführt, wie sie im Paradies sind und sich freuen an den Blumen des Paradieses und an den schönen Sachen, die ihnen Gott da geschaffen hat. Am meisten Bewunderung erregt hat immer der Anfang des Oratoriums, die Darstellung des Chaos. Einfach weil Haydn hier wirklich ein großes Paradox geschaffen hat, was erstaunlicherweise ganz wunderbar funktioniert. Wie soll man das machen, wenn man einerseits die Darstellung des Chaos vor sich hat, andererseits sich aber fest auf dem Boden des klassischen Komponierens befindet, wo ein großes Durcheinander und eine völlige Regellosigkeit einfach gar nicht vorgesehen sind und ganz unmöglich sind? Das heißt, Haydn musste hier so eine Art Quadratur des Kreises schaffen. Es musste zunächst mal überzeugend wirken als eben Darstellung des Chaos. Aber er durfte trotzdem die Regeln nicht einfach brechen. Er musste sie sozusagen biegen bis kurz vor dem Brechen, aber nicht so weit, dass sie wirklich gebrochen wären. Das heißt, es gibt in diesem Stück Darstellung des Chaos immer wieder Anläufe zu ganz ungewöhnlichen Harmonien, melodischen, formalen Verläufen, die dann aber doch nie vollständig auf Abwege führen, sondern im letzten Moment wieder zurückgelenkt werden, wobei es dann immer wieder auch überraschend weitergeht. Also es kommt eine ganze Zeit lang zu keinem Schlussgefühl. Es gibt zwar eine Art Reprise, das heißt Wiederaufnahme des Anfangs, aber die ist dann auch sehr variiert, sodass man den Eindruck hat, es kommt eigentlich immer etwas Neues. Die Musik folgt eigentlich doch keiner Regel. Wenn man sich das aber näher anschaut, insgeheim tut sie es eben doch. Und diese Zweigleisigkeit, eine regellose Musik zu schreiben, die trotzdem vollkommen durchkonstruiert ist, das ist derartig genial, das hat es eigentlich erst im 20. Jahrhundert wieder gegeben. Wenn das vorbei ist, dann ist man doch ziemlich erleichtert, weil die nächsten Stücke dann von Haydn besonders klar und einfach gedacht sind. Das Wiener klassische Komponieren war ja die Frucht einer ganz langen musikhistorischen Entwicklung. Da sind ganz viele Weisen des Komponierens zusammengeflossen. Der frühe Haydn etwa hatte doch mit Kontrapunkt etwa nicht viel im Sinn. Der lebte noch im sogenannten Zeitalter der Empfindsamkeit, wo man technisch eher einfache Musik schrieb, Melodie mit Begleitung. Im Lauf seines Lebens hat er sich dann nach und nach die ganzen kontrapunktischen Künste erarbeitet, aber sie nie so streng eingesetzt wie die Barockkomponisten und vor allen Dingen auch nie so ausschließlich. Das heißt, auch in der Schöpfung gibt es eine große Mischung aus ganz einfachen Sätzen und kontrapunktisch ganz komplizierten. Manchmal geht auch das eine direkt in das andere über, ohne dass man den Eindruck hätte, das ist ein Bruch. Wenn man gerade diese Wiener Periode Haydn, Mozart, Beethoven die klassische nennt, so hat das schon seinen guten Grund. Und Haydn ist eben der Erzvater dieser Klassik gewesen. Wahrscheinlich hat es auch nachher nie wieder einen Komponisten gegeben, der, vielleicht außer Mozart, der so souverän über sämtliche musikalischen Gestaltungsmittel verfügte und eine Musik schrieb, die ganz selbstverständlich und ganz natürlich klingt und trotzdem höchst intellektuell ist, nur dass man diese Intellektualität eben kaum spürt. Im 19. Jahrhundert hat das dazu geführt, dass man Haydn so etwas unterschätzt hat. Man nannte ihn zwar liebevoll den Papa Haydn, aber das war zum Beispiel bei Schumann eher so ein bisschen herablassend gedacht. Erst im 20. Jahrhundert hat man entdeckt, welch großartige Kunst hinter dem allen steckt. Die Schöpfung allerdings galt immer als großes, unübertreffliches Werk. Haydn hat noch ein weiteres großes Oratorium geschrieben, die Jahreszeiten. Mit dem war er aber so halb unzufrieden, weil er fand, dass der Text der Jahreszeiten, wo es eben wirklich um die Darstellung von Frühling, Sommer, Herbst und Winter geht, dass der doch nicht so ganz großartig und monumental sei wie der Text der Schöpfung. Geträumt hat er von einem Oratorium, das die Apokalypse darstellen sollte, das jüngste Gericht. Dann wäre sozusagen eine Klammer entstanden zwischen der Schöpfung als dem Weltanfang und der Apokalypse als dem Weltende. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Nach der Vollendung des Oratoriums Die Jahreszeiten war Haydn mit seinen Kräften am Ende. Er hat zwar noch ein paar Jahre gelebt, aber nichts Großes mehr geschaffen. Allerdings wurde sein Oratorium Die Schöpfung weiterhin in Wien oft und gerne aufgeführt. Und er hatte sich zumindest nicht nehmen lassen, bei solchen Aufführungen dann auch persönlich anwesend zu sein. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Sonntag, den 17. März um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.